Nein, ich muss euch ganz ehrlich sagen, die letzten paar Wochen war für mich wirklich eine große Herausforderung, weil Paul hat viel zum Thema Himmel und zukünftige Herrlichkeit und was erzählt. Und damit war ich immer ein bisschen unsicher. Einige von euch haben vielleicht diese Bücher gelesen von Leuten, die in den Himmel gegangen sind und sind zurückgekommen und haben von diesem großen Licht und alles erzählt, was sie dort erlebt haben und wie sie denn weitergegangen sind. Und wenn man so Interesse hat, es gibt viele, viele Bücher zu diesem Thema. Und na, ich war immer so sehr ein bisschen skeptisch sozusagen. Ja, was ist das okay? Weil ich habe gedacht, ja, das ist vielleicht nicht genau so biblisch oder... Oder, und auch, man sieht oft unter den Leuten diese Obsession. Was ist Obsession? Obsession? Bitte? That's the word, thank you. Mit Himmel. Das heißt, sie denken immer an Himmel und wenn ich in den Himmel komme und es kommt ein Tag und was hier passiert, ist dann eigentlich ein bisschen irrelevant. Versteht ihr? Ja, und ich denke, wir sind hier wirklich als Christen berufen, hier auf dieser Erde gewurzelt zu sein und hier wirklich einen Unterschied zu machen. Und wenn wir so mit dem Himmel beschäftigt sind, das bringt nichts. Aber interessanterweise, man hört ganz, ganz selten Kritik von den Leuten, die hier auf dem Boden so fixiert sind und hier so immer dran denken, dass sie keine Gedanken über den Himmel machen. Versteht ihr? Vielleicht als Deutschen, als Europäern mit unserer humanistischen Weltansicht, es ist einfacher zu denken, hier, was ich sehen, was ich fassen, was ich anfassen kann, was ich schmecken, was ich sehen kann, das ist wichtig. Und wenn wir ein bisschen über den Himmel und diese unsichtbare Welt denken wollen, das darfst du, aber eigentlich hat das keinen großen Einfluss auf unseren Leben. Und als Paul die letzten Wochen über diesen Themen gesprochen hat, habe ich gedacht, aha, okay, vielleicht geht das auch in die Richtung, wo ich selbst vor 3-4 Wochen gepredigt habe, in Toi Separanus, in den himmlischen Welten. Genau was das bedeutet, was wir überall in Epheserbrief gelesen und gefunden haben. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht gehen wir auch in diese Richtung. Vielleicht ist das hier in diesem Bereich auch wie in so vielen Bereichen unseres Lebens. Ja, wir haben die auf die eine Extreme stehen und denken nur am Himmel und wollen hier wirklich nicht involviert, wollen nicht hier wirklich engagiert sein. Und dann haben wir auf die andere Extreme die Leute, die hier so auf den Erden fixiert sind, dass von alle geistliche Dinge und eine andere Welt und was im Himmel passiert und so, sind immer so skeptisch und wollen wirklich nicht so daran denken. Ja? Und was ist unsere Berufung als Christen? Wir sind berufen, wirklich diese Verbindung zwischen Himmel und Erde aufzubauen und als diese Verbindung so aktiv werden. Unsere Rolle ist es, was im Himmel die Realität ist, hier auf Erden zu verwirklichen, zu realisieren, in Effekt zu bringen, zu gründen, zu wurzeln. Ja, ich komme immer wieder zu dieses Gebet von Jesus, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Und ich bin selbst davon überzeugt, dass unsere Berufung ist, nicht nur diese Worte zu beten, sondern also aktiv in diesen Bereich zu gehen. Es kann keine andere das machen. Ja? Die Welt um uns herum, die Nichtchristen, die haben keinen Zugang zu den himmlischen Orten. Sie können nicht anfangen. Wir sind die Einzigen, die das machen können. Und die Engel, die ständig Zugang zu den himmlischen Orten haben, haben ganz wenig Zugang zu uns und zu was hier auf den Erden passiert. Ja? Man liest in der Bibel, wann die Engel so diese Brücke zwischen Himmel und Erde aufbaut, aber das ist nicht so oft. Unsere Rolle ist es wirklich, die himmlischen Realitäten hier zu verwirklichen, wie im Himmel, so auf Erden. Und das wird mein Thema für heute Morgen sein. Und ich habe das so als Titel sichtbar und unsichtbar gegeben. Wir haben vor ein paar Wochen diese kleine Übung gemacht, die Augen aller zugemacht, damit die sichtbare Welt nicht mehr sichtbar ist. Und man merkt dann, wie nah die unsichtbare Welt ist. Die unsichtbare Welt. Und ich habe ein bisschen in Matthäus Kapitel 6 gelesen und habe da ein paar interessanten Merkungen gefunden. Und Jesus fängt an mit dieser Befehl: Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und so mit diesem ersten Vers fängt Jesus an, auch diese Richtung, genau in diese Richtung zu gehen. Er macht immer dieses Unterschied zwischen die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Und durch den ganzen Kapitel kann man diese Faden folgen und denken, was ist meine Entscheidung? Eigentlich ist es uns die Freiheit gegeben, in die eine so wie in den anderen Welt zu leben und auf diese Welt zu konzentrieren. Ja? Jesus meinte, alles ist möglich, aber er hat für uns eine Ermutigung, in eine besondere Richtung zu gehen. Und ich habe dann, wie ihr oft von mir vorher gesehen habt, eine kleine Tabelle erstellt, damit ich das besser verstehen kann. Man sieht oft in der Bibel die zwei Möglichkeiten oder zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite, wir können Almosen geben, indem wir die ausposaunen lassen. Natürlich als Trompeterspieler finde ich dieses Wort sehr toll. Ausposaunen, ja, das ist ein guter Anfang. Ja, aber eigentlich müssen wir das nicht. Ja. Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Auf der anderen Seite sagte Jesus, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Es war für die Juden, so wie ich das verstehe, drei Bereiche, in denen die ihre Frömmigkeit beweisen konnten. Und das war Almosen, Gebet und Fasten. Die waren sozusagen die drei sichtbaren Bereiche, wo man merken kann, aha, der fastet, der gibt Almosen, der betet, der muss so ein Juden sein. Und das Problem war genau das, in alle drei Bereiche, das könnte absolut sichtbar sein. Ja? Eigentlich, das, was man am draußen sieht, ist eine Auswirkung von einer inneren Herzeinstellung. Ja? Wir wollen Gott dienen, deswegen machen wir diese drei Dinge. Aber Jesus meinte, es könnte gefährlich sein, weil wenn man so auf den Außen, was sichtbar ist, konzentriert, verliert man eigentlich, oder kann man nicht sehen, was die Quelle dieser Aktionen sind. Ich lese jetzt ein paar Versen vor. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird das dir's vergelten. Verborgen sehen, immer wieder spielt Jesus jetzt mit diesen Worten. Ja, er will seine Zuhörer herausfordern, wirklich daran zu denken, was bedeutet verborgen? Was bedeutet Lohn? Was bedeutet jetzt, dass ich meinen Lohn schon bekommen habe? Und was bedeutet ein Lohn in den Verborgenen? Und wenn ihr betet, soll ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Nochmal verborgen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird das vergelten. Wer sieht denn, wenn ich in mein eigenes Zimmer gehe? Nur der Vater, nur mein Vater. Er allein sieht, was dort passiert. Und wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und Jesus macht das Unterschied her ganz deutlich in alle drei Bereiche. Er benutzt die gleichen Worte. Er will wirklich sein Hauptpunkt hier wirklich unterstreichen und sagt, hör zu, was ich jetzt sage, was es bedeutet, dass du deinen Lohn schon gehabt hast, was das bedeutet und was es bedeutet, dass dein Vater das im Verborgenen sieht. Und das ist natürlich für uns eine Herausforderung. Es ist wie Gnade. Es ist wie diese Herausforderung mit Gnade. Ja? Wenn ich hier vorne stehe und die Leute sagen, Nigel, was hast du heute gepredigt? Wow, du hast so eine Begabung. Nigel, wenn du predigst, es ist, als ob Himmel öffnet sich. Und vielleicht sagt ihr das nicht, aber nur in meinem Träumen. Ja? Versteht ihr, dann was passiert hier? Ja, ich denke, wow, das war ein Lohn. Es hat sich gelohnt, heute Morgen zu predigen, weil diese Rückmeldung war so schön und so gut. Und man kann davon natürlich leben. Aber um diese Dinge geht es nicht. Ja? Was habe ich heute Morgen im Verborgenen gemacht? Was bedeutet das? Das kann man messen. Ja? Man kann vielleicht zählen, wie viele Leute nach dem Gottesdienst zu einem gekommen sind und hat gesagt, das war gut heute Morgen. Ja? Und das kann man messen, kann man sehen. Aber was bedeutet im Verborgenen? Man kann das nicht sehen. Man kann das nicht messen. Es ist alles Gnade. Alles Gnade. Man weiß es nicht. Wir lesen ein bisschen später vom Schatz im Himmel. Ein Schatz im Himmel kann man nicht messen. Wie schön wäre es? Denkt ein bisschen daran, ja? Jeden Monat kriegst du in der Post einen Kontoauszug, ja? Wie wäre es dann, wenn wir so einen himmlischen Kontoauszug jeden Monat vom Gott kriegen? Wow, Nigel, diesen Monat hast du so viel Schatz gesammelt, ja? Oder vielleicht, na, das war nicht so ein guter Monat, ja? Die Konto sieht bisschen ungesund aus. Aber dann mindestens hätten wir eine Idee, ob wir in der richtige Richtung gehen. Ja? Nein, es geht um Glaube. Und Glaube hat viel mit unsichtbaren Dingen zu tun. Wir leben durch Glauben, sagt uns Paul, nicht von was wir sehen können. Und das Problem ist für viele von uns als Christen, wir sind durch Glaube ins Himmelreich gekommen und dann haben wir sozusagen ein paar Schritte zurückgenommen und sagt, okay, und jetzt bringe ich alles unter meine Kontrolle und ich sehe, wie ich gehe und ich verstehe, wie das wirkt. Und wir verlieren diese unsichtbare Welt. Und Gott ermutigt uns immer wieder, auf der unsichtbaren Welt zu konzentrieren, dort unser Schatz aufzubauen. Weil hier ist auch unser Sieg, unser Sitz, unsere Position der Autorität in Jesus. Das alles, was wir in Epheserbrief schon gelesen haben, das ist alles für uns nur verfügbar, wenn wir in der himmlischen Welt leben und wandeln. Außerdem haben wir gar keinen Zugang dazu. Und ich glaube, auf diesem Grund will Jesus uns auch ermutigen, in diesen Bereichen, wie sieht mein christliches Leben aus? Wie lebe ich denn als Christ? Nicht, dass ich immer betone, was ich jetzt bekomme als Lohn. Vom Fasten, vom Beten, von Almosen geben. Und es ist mir interessant, dass das hier zwei, dreimal kommt das Wort Heuchler nach vorne. Es ist hochinteressant, dass außer der Gemeinde, ich sage nicht 100%, aber sehr, sehr viel, spricht man sehr wenig von Heuchlerei. Ja, in fast alle Bereiche des Lebens spielt dieses Wort fast keine Rolle. Vielleicht in der Politik kann man das sehen ab und zu. Aber in der Gemeinde, Heuchlerei ist wirklich unser größtes Feind. Wenn wir denken, was wichtig ist, ist nicht, was hier passiert, sondern wie es von draußen aussieht. Wie es von draußen aussieht. Ja, die Betonung aus draußen und nicht von drinnen. Und ihr habt auch das Wort auf Deutsch, das man wirklich gar nicht übersetzen kann, diese Scheinheiligkeit. Scheinheiligkeit, das aus Engländer komme ich mit diesem, kann ich dieses Wort gar nicht übersetzen. Man versteht, was das bedeutet. Ja? Aber warum brauchen wir noch ein Wort? Wir haben Heuchler schon, warum haben wir auch scheinheilig? Weil es geht noch tiefer. Ja? Und das ist nicht nur ein Problem für uns als Christen. Ich habe gelesen, dass zu Jesu Zeit wurde geschrieben, dass es gab mehr Heuchler in Jerusalem als in der ganzen Welt. Ja? Dieser Geist der Frömmigkeit, dieser religious spirit, geht immer in diese Richtung. Diese Trennung zwischen mein Herz und mein Mund, was ich glaube und wie ich spreche, wie ich handle. Und wenn wir immer mehr auf die unsichtbare Welt konzentrieren, kommt diese Spannung zwischen Herz und Mund immer kleiner, weil wir wollen wirklich authentisch sein. Ich war mit Freunden am Freitagabend und der ist auf der Suche, nicht nur von einem neuen Job, sondern wirklich auf der Suche zu hören von Gott, was will ich mit meinem Leben, in welche Richtung will ich wirklich arbeiten. Und das Buch, das er jetzt liest, geht über diese Frage, bist du authentisch? Was bedeutet es für dich im Werk, in der Arbeitsstelle authentisch zu sein? Wer bist du eigentlich? Ja, und das ist für uns als Christen eine sehr, sehr wichtige Frage. Bin ich authentisch oder versuche ich immer eine andere zu kopieren, nachzumachen? Bin ich authentisch in meiner Berufung, zu dem, wo ich berufen bin? Und bin ich bereit, auch wenn es schwierig ist, diesen Weg zu gehen? Und nicht immer mehr abgelenkt werden in andere Richtungen. Okay, die drei Zeichen der Frömmigkeit. Und dann geht Jesus eigentlich in eine andere Richtung. Aber ich glaube, es ist alles ein Thema. Alles ein Thema. Er spricht vom Schatz auf Erden und Schatz im Himmel. Und er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Diese Verse sind auch ziemlich ungreifbar. Ungreifbar, wie ich schon vom Kontoauszug erzählt habe. Schatz auf Erde, das kann man messen, das kann man sehen und das kann man auch entscheiden, ja, wo wir Schatz auf Erden sammeln werden. Aber was bedeutet wirklich Schätze im Himmel? Schätze im Himmel. Es geht um Glauben. Es geht um Glauben, das können wir nicht messen. Wir wissen nicht, wenn wir miteinander freundlich umgehen, wenn wir eine Mahlzeit für einen Freund kochen, wenn wir einen Freund besuchen, wenn wir einen einrufen und sagen, wie geht es dir heute? Ich habe gehört, es geht dir nicht gut. Kann ich dir ermutigen? Hier ist eine Bibelstelle, hier komme ich vorbei, wir trinken Tee zusammen. Ich glaube, hier sammeln wir Schätze im Himmel. Schätze im Himmel. Aber das können wir nicht messen. Wir wissen nie die Auswirkung von was wir hier auf der Erde machen. Ja? Alles, was wir wirklich verstehen können, ist, was ist hier in meinem Herz? Ja? Rufe ich den Sigi an, damit er nächste Woche sagen kann, ach, ich hatte so eine gute Woche. Nigel hat mich Montag angerufen und das war so eine Ermutigung. Rufe ich ihm an, weil ich weiß, dass er das weiter erzählen wird. Und dann was passiert? Ich habe meinen Lohn schon gehabt. Ja? Weil jeder jetzt weiß, der Nigel hat angerufen. Ja? Oder rufe ich ihn an, wirklich, weil ich will ihm Gottes Liebe weitergeben. Und vielleicht, wenn ich ihn anrufe, sage ich, Sigi, du musst keiner sagen, dass ich dich angerufen habe. Ja, das wäre schwierig. Hä? Das wäre schwierig. Schätze im Himmel. Und vielleicht, wenn wir dieses Vers liest, wo steht geschrieben, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich finde oft, wenn wir so ein Vers schwierig finden, können wir das umdrehen. Und wenn wir das sagen, weil wo dein Herz ist, so ist dein Schatz, dann ist es ein bisschen klarer. Weil dann kann ich ansehen, wo verbringe ich meine Zeit. Weil wo mein Herz ist, dort verbringe ich meine Zeit. Mit was bin ich denn beschäftigt? Wo ist mein Herz? Weil da ist definitiv mein Schatz. Und ich war Freitag an der Post und musste Schlange stehen und warten, bis 3-4 Leute vor mir alle ihr Lotto-Tickets kauften. Und der Erste, ich glaube, sie hat so 40 Euro übergeben, der Zweite war bei 30, 40, der Dritte 60 Euro. Und ich habe gedacht, aha, diese Leute wissen, wo ihr Schatz ist. Sie wissen genau, wo sie ihre Zeit und ihr Geld investieren wollen. Ja? Und man kann das sehr schnell beurteilen. Das will ich nicht. Aber wo verbringe ich meine Zeit? Was ist für mich wichtig in meinem Leben? Weil da ist mein Schatz. Da finde ich, wo ich mein Schatz ist, ob im Himmel oder vielleicht auf Erden. Und dann kommt dieses Vers, das eigentlich nicht so viel Sinn macht. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Gegenteile müssen eigentlich eine Gegenbedeutung haben. Ja? Wir sagen schwarz, weiß, Licht, Finsternis, Gut, Böse. Versteht ihr? Aber was bedeutet hier lauter und böse? Ja, das ist, man kann die griechische Urtext auch anschauen und das hilft nicht so sehr. Das wirklich zu verstehen, muss man die jüdische Sprichwort verstehen. Das habe ich ein bisschen recherchiert mit Hilfe von einem Freund. Und eigentlich bedeutet die zwei Wörter hier großzügig und geizig. Großzügig und geizig. Und das kann man sehen, das ist schon Gegenteil. Ja? Aber was hat das mit sichtbar und unsichtbar zu tun? Ich glaube, man kann von den Augen eines Menschen oft sehr viel lesen und verstehen. Ja, man sieht einen Mensch in den Augen und oft sieht, was drinnen ist. Bei Verbrechern merkt man das oft. Ja, und auch bei anderen Leuten. Ich war gestern hier in Maranatha, habe gepredigt, habe erzählt, dass es gibt eine Werbung. Irgendwie haben wir es gesehen, eine Werbung für ein Meditationsseminar. Und es steht auf dieser Werbung ein Gesicht von einem Mann. Und die Augen von diesem Mann, wow, die sind leblos, die sind tot, die sind leer, es ist nichts da. Ja? Und das ist natürlich, was passiert, wenn man lebenlang meditiert auf bösen Geistern. Ja? Das bringt kein Leben. Ja? Und oft merkt man, wenn man die Christen in die Augen anschaut, sieht man was ganz anderes. Hier ist Leben, hier ist wirklich Leben. Oder man merkt man auch, dass einige Leute wollen gar keine Augenkontakt machen. Ja? Sie schauen überall anders, aber sieht man überhaupt nicht ins Gesicht. Oft haben solche Leute, entweder sind sie sehr verletzt, Leuten, oder sie haben was zu verdenken. Die Augen erzählen wirklich sehr viel über das Leben. Und das sagt Jesus hier, das erklärt er. Und ich glaube, dass nach dem, was er schon erzählt hatte, kann man das so sagen, die großzügigen Augen, die sind von Leuten, die wirklich immer eine Augen auf den himmlischen Orten hat. Sie verstehen, wozu sie berufen sind. Sie verstehen, warum wir hier sind. Und sie haben schon die Entscheidung getroffen, ich werde mich auf den himmlischen Dingen konzentrieren. Das bringt Großzügigkeit. Man kann nicht großzügig sein, wenn man immer wieder denkt, wie sieht hier heute auf den Erden mein Kontoauszug aus? Das geht nicht. Ja? Das ist absolut ein Widerspruch. Ja? Man kann nur großzügig sein, besonders mit Geld, wenn man denkt, ich gebe das weg und weiß nicht, was davon kommt. Es ist ein Glaubensschritt. Versteht ihr? Ja? Vielleicht, wenn ich hier großzügig mit meinem Geld bin, kommt Schätze im Himmel. Aber da, man kann nie so sicher sein, weil es geht ums Herzen. Und man könnte so sehen, dass die Leute hier, die Augen hier, die sozusagen geistig sind, die sind die Leute, die wollen alles halten, alles zurückhalten. Es ist für mich, ich habe es verdient, ich werde es nicht weitergeben. Ich sammle sozusagen Schätze her auf Erden. Und die zwei Augen können wir so verstehen in diesem Kontext. Und dann geht es weiter und auch plötzlich geht Jesus vielleicht noch eine andere Richtung. Es steht, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und es ist wichtig hier, dass hier steht Mammon und nicht Geld. Weil Mammon als Geist ist so viel mehr als nur Geld. Ja? Und Jesus wird denn hier noch weiter über sein Thema von Großzügigkeit lehren. Und er sagt, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter den Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheuern. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und Jesus benutzt jetzt dieses Bild als noch ein Beispiel. Wo ist unser Schatz? Worauf konzentrieren wir? Sind wir so mit den Dingen dieser Welt beschäftigt, dass wir total vergessen haben, es gibt eine unsichtbare Welt. Eine Welt, in wo wir alle schon haben, wo wir wirklich reichlich versorgt sind. Eine Welt, in der wir Sieg haben. Eine Welt, in der wir absolut Gesundheit haben. Das haben wir. Und was will Gott von uns? Er will, dass wir diese himmlischen Realitäten immer mehr angreifen und hier auf die Erde bringen. Ja? Aber solange wir uns konzentrieren auf was auf dieser Erde passiert, verlieren wir das Ziel. Und das ist, was es bedeutet, Mammon zu dienen. Mammon, sozusagen hier die sichtbare Welt, was man fassen kann, was man angreifen kann, was man sehen und schmecken kann. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Denn nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischen Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst, wo liegt unsere Herzen, unsere Aufmerksamkeit, unsere Betonung? Ist das wirklich auf das Reich Gottes? Oder haben wir schon versucht, in andere Richtung zu gehen? Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich habe noch einige Gedanken und andere Bibelversen zu diesem Thema zu sagen, aber ich glaube, es reicht für heute, dass wir nur Matthäus 6 anschauen, weil hier finde ich wirklich diese Kernlehren, dieses Kernlehren von Jesus. Und ich würde euch gerne ermutigen, nochmal dieses Kapitel zu lesen und zu denken, was sind für mich die Themen? Ja? Almosen, Fasten und Beten. Wir haben schon Matthäus 6 gelesen. Ich glaube, für uns meisten, das machen wir schon. Ja? Ich sehe keinen, der, wenn der kleine Beutel umgeht, sagt, schau mich an, schau mich an, schau mich an, hier geht 100 Euro rein. Ja? Das habe ich in meinen Jahren in der Begegnungskirche nie erlebt. Ja? Ich glaube, wir sehen anders aus. Ja? Es ist auch kein Klingelbeutel. Ja? Weil dieser Beutel von Stoff gemacht wird, hört man nicht, was man rein. Ja? Aber wenn, es ist immer der Fall für mich, wenn ich so drei Beispiele sehe, die für mich vielleicht nicht passend sind, muss ich dann anfangen zu denken, wo sind die Bereiche in meinem Leben, wo ich versuche, von den Leuten gepriesen zu werden, anstatt vor Gott in der Verborgenheit. Und ja, vielleicht Richtung Gebet kann man das manchmal sehen. Ja? Ich finde es absolut toll, dass wir zusammen beten. Das ist wichtig, das ist biblisch, das ist gut. Ja? Nicht nur alleine in unserem Kämmerlein, wie Jesus uns gelehrt hat, sondern auch in Gebetstreffen. Ja? Aber manchmal merkt man dann, zu wem betet diese Person? Betet diese Person wirklich Gott an? Oder will diese Person von den Leuten um sich herum gehört werden? Kann es sein, dass manchmal ich denke selbst, wenn ich anfange zu beten, aha, ja, hier kann ich wirklich was Schlaues beten, hier habe ich was von der Schrift gut verstanden, das kann ich jetzt erklären zu den Unmündigen um mich herum. Ja, kann sein. Diese Versuchung, von den Leuten gepriesen zu werden, ist sehr stark. Sonst hätte Jesus nicht so viel darüber gesagt. Es ist schon stark. Und man muss ein bisschen daran denken. Aber wenn unsere Betonung auf die unsichtbare Welt ist, wenn wir immer wieder denken, was passiert jetzt im Himmel? Was spüre ich vom Heiligen Geist, das jetzt im Himmel los ist? Was will der Herr jetzt mit uns machen? Was spüre ich sozusagen prophetisch, wie ich denn weitergeben kann? Das wird uns wirklich helfen, dass unser Schatz im Himmel gesammelt wird und nicht hier auf den Erden. Ich will viel mehr meinen Lohn von Gott haben als von den Menschen. Eigentlich ist das ganz schwer zu sagen, ja? Weil Lohn von den Menschen kann man jetzt spüren und jetzt sehen, aber den Lohn von Gott, das hat ewige Wert. Das hat ewige Wert. Ja? Man sagt, ein Kompliment ist wie Parfum. Man soll es riechen, aber nicht trinken. Und Kompliment sind gut. Ja, dafür sind da, wir sind berufen, einander zu ermutigen, aufzubauen, ja, und das machen wir, ja. Aber dafür leben wir nicht, und darauf können wir uns nicht unser ganzes Leben aufbauen. Es gibt eine unsichtbare Welt, und das sollte uns nicht so beschäftigen, dass wir nie daran denken, wie bauen wir denn dieses Gottesreich hier auf den Erden auf. Aber wenn wir nie an der unsichtbare Welt denken, wir haben hier nichts, damit wir aufbauen können. Wir sind kraftlos, wir sind ahnungslos, wir sind heilungslos, wir haben nichts, wir haben nichts. Und Gott hat so eine Vielfalt von Segen für uns schon in den himmlischen Reichen aufgebaut und uns geschenkt und gegeben. Das ist unsere Erbe. Und es ist uns gegeben, damit wir es hier weiter auf den Erden verschenken können und weitergeben, damit wir Schatz im Himmel sammeln. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Jesus, wir wollen von dir gelehrt werden. Wir wollen wirklich verstehen, was es bedeutet, in den himmlischen Orten zu leben und auch hier auf den Erden gleichzeitig. Hier ist unser vorübergehender Zuhause. Und wir wollen die zwei verbinden. Jesus, ich bete, dass als Gemeinde wir können wirklich lernen, was es bedeutet, diese Brücke zwischen Himmel und Erde zu werden und zu sein. Dass wir so eine Leiter wie Jakobs Leiter aufbauen, wo die Himmel herauf und herauf gehen, wo die Segen von Himmel immer wieder hier auf den Erden fließen. Jesus, wir wollen so ermöglichen, dass alles, was du für uns im Himmel hast, hier auf der Erde greifbar, verfügbar, tastbar ist. Wir wollen das sehen, wir wollen das erleben. Und wir wollen in keine Extreme fallen, Jesus, sondern richtig leben. Körperlich auf den Erden, aber geistlich absolut in den himmlischen Orten. Dafür brauchen wir deinen Heiligen Geist, der so wie im Himmel, wie auch hier auf Erden aktiv und wirksam ist. Komm, begleite uns weiter, Heiliger Geist.